währenddem sich der Dömer wahrscheinlich immer noch von der Barrage muss erholen, bin ich schon mit drin in der Vorbereitung Richtung Frauen-EM. Und dazwischen ist ja noch der FC Basel auch Cup-Sieger geworden, nachdem sie schon Meister geworden sind. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen zu diskutieren, oder Dömer?
Hey, das würde ich so unterschreiben. Grüezi, grüezi wohl.
Grüezi wohl. Willst du gerade mit der Trauerphase einsteigen oder willst du zuerst noch ein positives Zeug bereden?
Ja, du weißt, die Aarauer sind ja leidenserprobt. Ja, wenn wir dreimal innerhalb von sechs Jahren knapp den Aufstieg verpasst, dann irgendwann wird es zur Normalität, leider.
Ja, zur Normalität. Das ist ja dann eigentlich auch eine klare Sache geworden. Wir haben die letzte Woche haben wir keine Podcast-Folge gemacht. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen zu fest im Zeug gewesen, beide zusammen. Aber
es hat ja Leute gegeben, die extra geschrieben haben bei uns auf Insta, dass der Dömer nicht im Stand war, um dass ich nach dem 0-4 im Heimspiel keinen Bock hatte, eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen. Nein, das
Teil von der Worte ist auch in dieser Woche.
Gelegen. Du kannst jetzt das hier bestätigen, oder?
Tatsächlich hast du in dieser Woche ja Zeit für einen anderen Podcast, aber nicht für uns. Aber es war auch noch vorher, oder? Das ist noch vor dem 0-4.
Aber hast du gesehen, ich habe das Commitment bekommen vom Gisler und vom Zikora, dass sie zu uns auch mal in Zweikampf 4 kommen.
Nicht schlecht.
Also,
ja.
Das heisst, ich habe ja schon auch ein bisschen etwas,
Hast du etwas gemacht,
etwas Positives.
Nein, und man muss sagen, wir haben das wirklich schon vorher abgemacht, dass tatsächlich zwischen diesen zwei Barra-Spielen keine Podcast-Folge rauskommt, weil wir einfach beide viel los haben. Und ja. Darum hat es gar nicht so Zeit gegeben. Es war auch noch Auffahrt und so. Und,
ja.
Nein, das ist zu viel. Gleichzeitig alles zusammen.
Hey, ich habe
jetzt wieder da.
Tun wir wirklich mit der Barra schnell starten, haben wir das abgehockt. Und mich hat es eigentlich zuerst mal wundern, wie hast du sie eigentlich erlebt?
Wie ich sie erlebt habe. Also ich habe das erste Spiel bei mir daheim geschaut. Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht mehr so viele so richtige Fernsehübungen. Oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich bin irgendwie immer im Zeug. Ich muss dort, keine Ahnung, auch am Abend oder irgendwie privat. Oder sonst hast du noch dort abgemacht und whatever. Aber dort ist wirklich, bin ich echt daheim gewesen und habe das Spiel im Fernsehen geschaut. Nebendrin noch ein bisschen, tatsächlich auch noch etwas geschäffelt, aber grundsätzlich habe ich das Spiel im Fernsehen geschaut. Und ja, ich habe dann so ein bisschen, wie wollte ich sagen, ich habe ehrlich gesagt gejubelt. Beim ersten GC-Treffer, beim zweiten glaube ich auch noch. Und nachher war es so, okay, jetzt wird es fast ein bisschen traurig. Aber also ich muss jetzt auch nicht, aber ich habe irgendwie, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so für Aarau, was aber völlig weder mit dir etwas zu tun hat, noch mit dem Club selber. Ich glaube, mehr so ein bisschen auch zum Teil bei CH Media so die Arbeitsdings, wo alle den FC Aarau so gross sind, dann löst es bei mir aus, dass ich den Club blöd finde, obwohl der Club gar nicht dafür kann. Das ist ein ganz anderes Thema. Und dann habe ich mich irgendwie GC gefreut, weil ich dem Team und gerade so, also Pass geschürft bei diesem Goal, habe ich einfach Freude gehabt, weil ich so am Pass geschürft gönnen, und Amir Abrashi gönnen, und einfach, ja, und vielleicht noch am Hammel und dann ist es vielleicht das auch gewesen, was der GC-Spieler, wo ich es mega gönnen mag. Aber ja, das war ein bisschen so gewesen. Und ja, ich sage eben, nach dem 4-0 im Hinspiel ist mir das Rückspiel dann eh egal gewesen. Und an dem Tag hat ja auch noch ein Frauen-Nazi-Spiel gegen Frankreich. Und ich hatte, glaube ich, ich hatte das Spiel von der Frauen-Nazi nur am Fernsehen betreut. Das heisst, ich hatte irgendwie die erste halbe Stunde noch gesehen von der Barrage und habe dann umgeschaltet und habe dann wirklich erst am Abend dann irgendwann im Ticker so, ah ja, was hat eigentlich Aarau gemacht? Ah, sie sind Eisler gewonnen, ist ja scheißegal. Ja.
Ja.
Okay. Weil ich hab gedacht, ja, das Wunder gibt es jetzt hier nicht.
Nein.
Ja. So habe ich es etwa gesehen.
Ja.
Aber es tut mir natürlich auch, ich habe schon ein bisschen Mitleid natürlich mit dir und all den Aarauern, die jetzt da schon wieder gescheitert sind.
Ja, nein, ich glaube, Mitleid ist wie das falsche Wort. Da musst du ja gar nicht haben. Ich glaube, in Aarau ist sehr viel Euphorie wieder mal entstanden. Und es fühlt sich aber auch jetzt ein bisschen anders an, wie damals 2019 oder 2022. Gut, wobei 2022 ist eigentlich auch ein positiver. Also, sagen wir so, damals, wo man es in der letzten Sekunde vergeigert hat gegen Vaduz oder im letzten Moment, so muss ich sagen, ist es natürlich brutal bitter gewesen, aber es war auch damals eine jüngere Mannschaft gewesen, mit einem jungen Trainer und so, und man hat gemerkt, es wächst irgendwie etwas daran her. Problem damals, es hat einen Umbruch gegeben nachher. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt ist es ein junger, hungriger Trainer, es ist eine junge Mannschaft, die sich entwickeln möchte und ich glaube, viele Spieler werden nicht gehen im Sommer. Es haben nicht so mega viel durchs Band Eigenwerbung in dieser Saison gemacht, weil es war bei Aarau so eine Auf- und Ab-Saison gewesen, oder? Und ich habe gleich das Gefühl, dass da irgendwie noch vieles möglich ist in näher Zukunft. Und
ich glaube jetzt einfach auch die Ausgangslage ist ja
Ausgangslage ist super für die Challenge League, oder? Ja, absolut.
Also ich meine, bei Iverdo ist jetzt ein Fragezeichen, was ist das genau, wie bleibt das Team überhaupt irgendwie zusammen? Sind die amerikanischen Investoren überhaupt noch Bock drauf und alles?
Ja, ich bin noch anfangen nach dem Abstieg, oder?
Genau, und das kann sehr gut sein, dass die jetzt nicht, es ist nicht ein Absteiger. Ich sage im Fall auch, wenn GC aber wäre, GC wäre sehr grosse Anwärter gewesen, gerade wieder aufzusteigen. Bei Iverdo bin ich mir ein bisschen weniger sicher. Du hast jetzt Thun weg, wo ein Team war oder ein Club, der sicher mindestens auf Augenhöhe ist mit Aaron. Und du hast jetzt nicht mehr eben noch ein Jahr in der Liga, wie du es vorher gehabt hast. Dann hast du Sion Thun gehabt, das war schwierig gewesen, oder, als FC Aarau. Ich habe das Gefühl, jetzt bist du eigentlich schon fast du der Club, wo du müsst. Vielleicht je nachdem.
Also klar, ist am Schluss auch Druck.
Natürlich.
Weil sie jetzt natürlich oft in dieser Saison immer wieder gesagt haben, ja, wir sind halt in einer Entwicklungsphase, erstes Jahr unter einem neuen Trainer, Umbruch gehabt im letzten Sommer, all so Themen. Das kannst du jetzt natürlich nicht mehr bringen. Jetzt bist du im zweiten Jahr. Das Umfeld ist hyped jetzt sowieso. Vielleicht ist ja jetzt, Barasch ist jetzt halt am Schluss schon eine klare Angelegenheit gewesen, muss man sagen, über die zwei Spiele so. Klar hast du im Rückspiel noch mal gewinnen, aber GC ist verdient oben drüber, da muss man gar keine grosse Diskussion starten.
Es ist fast so klar gewesen wie das Champions League-Finale, aber nur fast.
Ja, man kann jetzt noch argumentieren, dass im Rückspiel hat Aarau dann doch noch zwei, drei giftige Chancen gehabt.
Aber darum, ich sage, es war weniger klar gewesen als das Champions League-Finale.
Ah, so, ja, jetzt habe ich falsch
verstanden. Das Champions League-Finale war klarer gewesen.
Ja, das stimmt. Das stimmt ja, immerhin, ja. Besser quasi wie Inter, ist der FC Aarau. Nein, sie hätte die Chance gehabt, im Rückspiel zum 4 Goal zu machen. Das muss man tatsächlich so sagen. Aber eben fairerweise auch, also gibt es ja den sehr gute Chance gehabt, die sie nicht haben genützt im Rückspiel. Und plus kann man davon ausgehen, dass es dann vielleicht doch auch nicht genau die gleiche Power rum war wie noch im Hinspiel. Es ist völlig normal, dass wenn du 4-0 gewünscht, dass dann vielleicht 1-2% weniger auf dem Platz lässt. Auch wenn du das vielleicht gar nicht bewusst machst. Es ist unterbewusst, wo du dann denkst, ja, aber hey, wir haben eine 4-0-Führung im Rücken. Also. Und dementsprechend war das Rückspiel dann auch ein ganz anderes Spiel gewesen. Sicher aber auch, weil Aarau besser gespielt hat. Und ich glaube gleich, ich bin dann noch sehr lang, wirklich sehr, sehr lange in dem Stadion gewesen. Das finde ich eben irgendwie einfach auch geil an dem Verein. Dass einfach, ja, du hast so eine, das ist einfach so eine familiäre Kultur, weißt? Also es ist irgendwie, ich glaube, die letzten Menschen sind dort um 4:30 am Morgen aus dem Stadion rausgestolpert. Also klar, offiziell hat es dann schon lange zugehört, aber es ist einfach so, es ist noch total lang geblieben. Die Stimmung ist eigentlich fast erschreckend positiv gewesen, für das du gerade den Barasch verloren hast. Es hat noch Spiele
also, hinterher in diesem Stadion?
Ja, ey, dann spielt zusammen, schwätzt, eben, das Spannende ist ja immer wieder, du siehst die mal noch jemanden, der irgendwie beim Club eine Funktion hat und so. Kann der Platzwart sein, weißt du? Und dann schwätzt halt und bist näher miteinander. Und das ist halt schon etwas, wo ich eigentlich so nur in der unteren Liga eigentlich erleben kann, oder? Und das ist eigentlich etwas, was so einen Verein auch wahnsinnig auszeichnet, so die Nähe. Und das andere ist sicher, und da kommst halt du da als Luzerner im Exil quasi, wenn du deinen Arbeitsort in Aarau hast. Es ist halt, die Euphorie steigt da einmal so krass. Also nicht nur bei uns hier im Medienhaus, sondern halt wirklich einfach in der ganzen Region. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, unser Medienhaus peilt das natürlich auch an, aber es ist halt gleichzeitig schon auch irgendwie traditionell verankert in der Region. Und ich würde sogar so weit gehen, zum behaupten, dass einfach, wenn man einfach Sehnsucht nach sportlichem Erfolg nur den Faktor so isoliert betrachtet. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Verein in der Schweiz, der so krass nach einem genauen Ziel lechzt wie der FC Aarau. Also nach dem Aufstieg. Das gibt's, ich glaube, das kannst du nie nicht so vergleichen wie da. Und
ich glaube,
zum Beispiel, der Burki hat gesagt, der CEO, sie hat Tickets anfragen für Barasch Rückspiel. 40'000. Tickets anfragen. Klar, er hat auch Zürcher drunter gehabt von GC, aber ich nehme an, es war etwa 50-50 oder so. Aber einfach, um mal zu zeigen, es ist da schon viel Potenzial, wäre schon viel Potenzial rum.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das vorstellen. Ich bin gerade überlegt, ob mir irgendein anderer Club einfällt. Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar, ein bisschen kleinere Dimension natürlich, aber wie IB vor dem Meistertitel. Dort ist IB sicher Der Club hat noch mehr nach dem gelegt. Er hat dann auch sein Wort bekommen für Young Boys. Wenn jedes Mal den Titel verhaut. Eigentlich müssten wir jetzt für Arauen daraus machen oder so.
Es gibt schon einzelne Versuche, um da so ein Wort zu kreieren. Habe ich auch schon gelesen.
Genau, aber darum ist das eingetreten. Und das war ja dann auch wirklich unglaubliche Vier. Und für die ist ja das, also das ist ja jetzt auch in dieser Stadionuhr vom alten Wankdorf, die ja vor dem Stadion steht, dort ist ja auch das 2-1 drin, mit dieser Minute, wo der Javier Enzamé damals Sieg-Goal geschossen hat. Das sind so die Sachen, die sicher, wo der Club bekommen hat. Und jetzt Aarau wartet halt immer noch auf das. Darum, man fällt jetzt auf den ersten Blick nicht gerade etwas aus. Wenn du jetzt sagst, also die Ticketanfrage ist krass, aber was zum Beispiel dann auch krass ist, was ja auch wieder etwas ist, was ich jetzt auch nie erwartet habe, und wo man auch sieht, was dann so ein sportlicher Erfolg oder eben so eine Euphorie, die es irgendwo gibt, plötzlich kann auslösen, ist ja zum Beispiel das, was wir dann im Cup-Final gesehen haben. Auf das können wir vielleicht noch eingehen, aber ich meine, hast du gesehen, wie viele Bilder ja. im Stadion waren? Halleluja!
Da muss ich mal vor Augen führen. Die haben irgendwie einen Zuschauerschnitt in der Promo von 800 Leuten.
Genau.
Oder so.
Und die haben nachher eine Kurve gehabt. Und also,
woher kommen all die Leute?
Ja, genau. Aber das ist das, was ich meine. Oder? Ich meine, es klingt krass, 40.000. Aber wenn du überlegst, ich meine, im Wankdorf sind es 30.000 gewesen, davon sind 15.000 Bilder gewesen. Also so. Jenseits, oder? Und das ist ein Drittligist, der eigentlich gar kein Fans hat, wenn man ehrlich
ja,
sind,
wo man immer sagt, also es ist Stadt, gell?
Genau, also, Hockey. Ja. Man muss aber sagen, ich glaube, es sind im Fall auch Bieler Hockey-Fans, ja, sind auch die gewesen, natürlich. Ich glaube, von dort ist dann auch wahrscheinlich viel von der Kurve mitgestaltet worden. Es sind eine riesige Choreo gehabt. So. Ja. Ja, alles jenseits.
Ja, aber gut, jetzt bin ich mal ehrlich, oder? Ich glaube, nehmen wir das völlig absurde Beispiel, dass der SC Kriens wäre im Cup-Finale. Ja, fix würdest du auch nicht mit Kassel-Zerner, oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Nicht.
Aber ich glaube, es ist eine andere Ausgangslage. Okay. Weil bei Biel steht dann schon eher noch die ganze Region dahinter. Ich glaube, im Fabi Kriens wäre das nicht so.
Okay.
Wahrscheinlich noch fast eher, wenn so etwas wie der FC Sursee oder so würde so weit kommen. Das wäre noch absurd, als wenn es Kriens wäre. Aber es hat noch mehr eine Zentrumsfunktion. Kriens hat überhaupt keine Zentrumsfunktion. Mhm. Du gehst halt nicht auf. Also, es ist einfach Vorort. Es ist halt etwas anderes, als wenn es Biel ist. Halt dort rundum, es ist ja schon eine Stadt. Und es hat rundum jetzt nicht, weiß auch nicht. Es ist ja nicht der Vorort von Bern.
Wenn du das mit dem Oli auch diskutiert bei uns im Podcast, oder? Ich glaube, dass. Das Potenzial ist enorm. Also, die Stadt hat doch wie viele 50.000 Einwohner. Also, und da haben wir ja gesehen. Eben. Ich meine, die machen hier das Wankdorf zu einer Festhütte. Natürlich auch mit den Basel-Fans zusammen. Und ja, ich habe schon auch mit dem gerechnet, dass die den Aufmarsch herbringen. Aber es war schon einfach nur eindrücklich, wenn man dann die Bilder sieht aus dem Stadion.
Ja, und eben, weil es halt wirklich einfach so. Ja, natürlich, die Basel-Fans auch schön. Die haben, glaube ich, auch gute Stimmung gemacht und so. Aber einfach, wenn die anderen, es ist ein Promotion League Club. Und die haben so eine Kurve dort und so eine Stimmung. Ja, und die Mannschaft spielt so geil. Und es ist, sorry, alle Basel-Rosser, aber hey, haben ihr Glück gehabt, dass das Penalty gegeben hat, wo nie im Leben ein Penalty ist. Nie im Leben ist das Penalty. Und wahrscheinlich haben sie also natürlich der, der Biel bekommt, ist auch eher hergepfiffen, aber kann man geben.
Aber den finde ich voll eindeutiger.
Ja, aber also der andere ist sicher nicht, aber der ist hart, aber kann man geben. Mhm. Und ich glaube im Fall wirklich, dass einfach die dort in dem War oder dem War reingehockt sind und haben gesagt, ach, wir können jetzt nicht schon wieder. Ich kann jetzt nicht schon wieder einen Entscheid für den FC Biel fällen. Biel ist halt so glücklich, dass das Cup-Finale mit dem sehr umstrittenen Penalty gegen IB. Aber also, mindestens so umstritten ist für mich der jetzt hier im Cup-Finale. Es ist nie ein Penalty. Wenn Basel das Goal nicht gerade so schnell wieder macht, heisst er nicht,
wie es ist. Schade ist eben nicht nur der Penalty an und für sich, sondern einfach auch die Szene kippt natürlich das Momentum.
Ja, genau.
Wo Biel vorher besser im Match
drin ist. Genau, das ist ja der Punkt. Biel ist vorher. Und ich meine, sie sind nicht ein bisschen, also in der zweiten Hälfte, bis zu dem Goal, bis zu dem Penalty von Basel,
hat
Biel die Wand gespielt. Das war ja jenseits, was die da gespielt haben.
Ja, das ist schon krass, das ist schon eine geile Mannschaft.
Heieiei. Hei. Ja. Bayer, der noch eine Riesenchance vergibt, nachher nimmt er sich den Penalty. Und ich habe schon gedacht, hui, das kommt nicht gut. Nachdem er seine Top-Chance vergibt, aber er hat sie gemacht.
Ja, der hat schon Selbstvertrauen, das darf man nicht unterschätzen. Ja.
Aber hey. Schlussendlich ist es halt so rausgekommen, wie man sich erwarten, wenn so zwei. Ja, also es sind schon andere Welten, die da aufeinander getroffen sind.
Ja, am Schluss hat sich die gleiche Qualität durchgesetzt. Aber es wäre richtig kompliziert worden für Basel, wenn eben der Penalty nicht gegeben worden wäre. Also, von dem her gesehen.
Und Gänsehaut, oder?
Chapeau am Biel.
Mega. Also, dieser Match hat für mich dann wieder so gezeigt, hey, wieso ist Fußball so ein geiles Spiel?
Ja.
Weil das ist wirklich, das gibt es in keiner anderen Sportart, dass es überhaupt eine kleine Chance gibt, dass eine so viel tiefer klassierte Mannschaft eine Chance hat gegen die andere.
Ja.
Das gibt es nicht. Im Volleyball oder so, da kannst du von Anfang an sagen, ja, jeder Satz geht an den Besten. Das ist immer so. Und im Fußball ist es einfach nicht so. Und irgendwie, weißt, du kannst nicht einen, der nicht mal Europa Cup fährt, kann nicht gegen den Marc Odermatt das Rennen bestreiten. Und es gibt irgendwann eine Chance, dass er schneller wird. Das ist nicht möglich. Ausser der Marc Odermatt geht viermal um.
Das ist halt, weil du mit einem geilen Kollektiv einfach mega viel kannst kompensieren am Schluss.
Voll. Und weil es halt einfach so eine Sportart ist, die eigentlich irgendwo ein bisschen unlogisch ist, du machst es mit den Füßen, wo wir irgendwie alle eigentlich gar nicht so ein gutes Gefühl drin haben, oder? Mit den Händen wären wir viel besser. Das ist schon beim Handball ist zum Beispiel darum wie klarer. Du machst es mit den Füßen, es hat mega viel Zufallsding. Es lebt alles vom Moment. Wenn jetzt die Chance drin gewesen wäre, das ganze Spiel anders. Alles ist anders. Und ja, das war irgendwie für mich wieder recht so, hey, darum ist Fußball so ein geiler Sport. Und es war genau so ein Spiel gewesen. Und es wäre halt noch ein bisschen geiler gewesen, wenn dann Biel wirklich gewonnen hat. Das ist einfach aus dem David gegen Goliath Gedanken. Ich bin dort halt schon sehr für den anderen Tag so Situation, aber natürlich, es wäre ein Witz, wenn Biel europäisch dabei wäre als Promotion-Club, aber das muss klammern. Aber einfach so die Tatsache, dass, ja, dass das möglich wäre, so ein Fußballwunder in der Schweiz, fände ich schon echt geil.
Ja. Ja. Der Schockier hat ja nach dem Match auch noch gesagt, dass sie ein richtig schlechtes Spiel gemacht haben. Also das habe ich auch noch spannend gefunden.
Ja, aber haben sie auch.
Gerade zu Double und deine ersten Worte sind, ja, wenn du ein schlechtes Spiel.
Ja, aber haben sie auch. Sie haben auch schlecht gespielt.
Ja, natürlich. Finde ich ja geil, dass aber man das so kann sagen nach einem Spiel. Klar, wenn wir nachher beide Pokale in der Hand haben, ist es ja eigentlich wurscht. Ja, dann kannst du natürlich auch so mal auftreten.
Geiles Liebe übrigens, was noch alle angehört.
Stimmt, ja. Wirklich
das Geilste.
Also, ja.
Was ein richtig geiles altes FCB-Liebli.
Ja, absolut.
Super.
Und ich glaube auch, ja, also weißt du, ich gehe gleich davon aus, auch wenn der Penalty am Schluss nicht gegeben wurde, wäre irgendeiner hätte dann Basel vielleicht doch wieder das Momentum auf andere Art und Weise können zurückerobern, weil die
in der Klasse ist so viel
Qualität. Irgendein Sonntagsschuss geht dann noch rein. Da hast du auch gesehen, wer macht die Flanke, die noch reinsegelt? Sissi, heisst du, glaube ich, oder? Beim vierten Goal von Basel.
Wer ist es? Ja, soll ich nachschauen?
Das noch schnell verifizieren. Sonst kommen wieder hässige Nachrichten über.
Ja, aber eben, das ist zum Beispiel. Also gut, dort ist es dann wirklich, ja, das ist es.
Ja.
Das ist geil, ich kann es googeln, da kommt noch nebenbei kurz ein Feuerwerk für den FC Basel. Schön.
Ja, natürlich ist es ein Zufallsgoal, aber irgendwo durch. Ja, habe ich das Gefühl, ist es dann halt auch einfach.
Ja,
wenn du den Zug aufs Goal hast und Abschluss suchst, dann segelt halt mal einen rein. So. Also ich glaube, das ist dann halt irgendwo durch dann nicht nur einfach Glück, sondern dann halt auch Qualität.
Aber ich behaupte, das ist jetzt völlig, kann ich jetzt einfach behaupten, weil man kann es nicht das Gegenteil beweisen, wenn eben Basel dann nicht führt in dieser Situation und er es mal so probiert, geht er nie im Leben rein. Das ist eben auch wieder das Momentum. Mhm. Das ist irgendwie so das Komische, wenn du Lauf hast, dann läuft es irgendwie. Und wenn Basel jetzt hier gescheitert wäre, es steht 1-1 und sie rennen da und schießen das Goal nicht und so, dann würde so einer natürlich auch nicht, gibt es auch nicht so ein Zufallsgoal.
Mhm.
Sondern dann musst du es erkämpfen, dass es ein Goal irgendwie geht und nicht einfach so ein Geschenk. Ich habe sogar schon mehr als eins so ein Goal geschossen. Aber ich habe mal ein Goal geschossen, ist ein Viertelliga-Aufstiegsrennen gewesen, grossartig, gegen einen mega schlecht, also, ja, ich glaube, wir sind dann auch aufgestiegen, gegen wirklich keine gute Mannschaft. Wir haben das Spiel 12-0 gewonnen und ein Goal schiesse ich, weil ich, an der Seitenlinie bin und will flanken. Und das sagt perfekt ins Goal hindern. Und das sind so Sachen, das passiert selten, so, also eben, ich habe tatsächlich ich glaube, 2 oder 3 Goals so geschossen, das war ein Zufall zum Teil dabei gewesen. Aber eben, das dort war wie so passend, ja, es war irgendwie ein 10-0 gewesen. Und dann sagt der andere,
alles
sagt, wenn ich 12-0 gewonnen habe, und der Gegenspieler sagt mir, ja, dann machst du jetzt sonst auch nie. Also, natürlich nicht, das geht nur, weil du einfach so, weil es geht einfach alles rein.
Fühlst du dich gut, hast du den Rückenwind, so eben, das Momentum auf deiner Seite und dann Ja, dann.
Und eigentlich ist es eine etwas abverreckte Flanke, oder?
Ja.
Und im Normalfall, wenn es eben nicht läuft, geht die genau gleiche Flanke, geht dann eben übers Goal und dann sieht es einfach aus, was ist das gewesen?
Ja. Mega bitter für den Radke, weil er eigentlich ein gutes Spiel macht, aber gleich viermal hinter sich ums Greifen. Ja, keine Chance.
Ja, und gell, noch in dem Sinne schuld ist bei dem Penalty, oder, den er verschuldet. Wobei aber ich bin auch für den Meinung, dass es kein Penalty ist. Es gibt unten einen Kontakt, aber.
Er hat sicher Werbung in eigener Sache gemacht, der Junge. Mal schauen, wo er landet. Ja,
gut, ja.
Spannend.
Gratulation an FC Basel.
Ja, absolut, muss man sagen. Spannend auf jeden Fall auch, dass, man muss schon sagen, gell, irgendwie auch da, der Cup-Final, das ist wieder einer, der in Erinnerung bleibt. Der von letztes Jahr eigentlich auch. Cup ist halt schon, also muss halt gleich sagen, ist halt gleich irgendein cooles Konstrukt. Ich verstehe gar nicht, warum sich das nicht vermarkten lässt.
Ja, ich glaube im Fall, also sie haben ja grundsätzlich ein bisschen Mühe mit der Vermarktung von dem Cup und so. Ich glaube jetzt, die Cup-Saison war eigentlich das Beispiel gewesen, wie es muss laufen für den Schweizer Fußball. Es ist super, dass der FC Biel so weit gekommen ist. Das ist genau das, weil das Problem ist in den vergangenen Jahren halt schon gewesen, es ist sehr oft, sind dann einfach vier Superligisten im Halbfinale gewesen oder so. Und dann, oder sogar teilweise eben, also wirklich, dass einfach die Superligisten laufen einfach durch, gewinnen dann irgendwie 10-0 gegen den Club, gegen den, und nachher kommt der Challenge-Ligist und dann gewinnen sie halt nur noch 2-0 und dann sind sie halt auch weiter. Ein bisschen so, oder? Und ich glaube, das ist jetzt das Zeichen eben, dass es in die grossen Ligen, oder die grossen Fußballländer, sage ich jetzt, es geht ja nicht um die Liga, in dem Sinn, da gibt es halt die Sensationen viel eher. Also Frankreich hast du mega oft einen Viertligist, der irgendwie hoher weit kommt, wieso auch immer. Deutschland hat das auch regelmässiger, dass der Drittligist gut ist, im Halbfinale steht oder so. Jetzt das sogar im Finale, aber oft ist es so im Halbfinale zwischen dem Schluss, das kann schon sein. Aber darum, ich glaube, das ist darum mega gute Werbung jetzt. Und ja, aber wir haben auch wieder in der Barrage gesehen, da haben ja alle davon geredet, wie gross das Gefälle ist zwischen diesen Ligen. Und das ist natürlich für den Cup eigentlich nicht cool. Für den Cup ist es cool, wenn die Ligen möglichst kein grosses Gefälle hat. Also wenn du wirklich Super League, Challenge League sind fast gleich gut, nicht ganz natürlich, aber fast. Promotion League kommt auch kurz danach, dann hast du natürlich viel größere Chance, dass es auch Überraschungen gibt.
Mm.
Und das braucht es halt schon. Sonst erst dann, ich meine, der ist für Biel, ist das ja, für die Biel-Fans, die da alle gekommen sind für die 15'000, ist das unglaublich. Und die wissen auch, es gibt es nie mehr so. Wahrscheinlich. Ja, also klar, bei ihnen kann der Weg wenden, raufgehen und so. Und dann, aber dann ist es schon ein anderes Gefühl. Aber das Gefühl, so als völlige Sensation in ein Cup-Finale einziehen, ja, das ist halt, macht dann halt das aus, die Faszination.
Ja, das ist sicher. Ja, das ist ja wahrscheinlich der Erfolg, der grösste Erfolg, den der Verein jemals erreicht hat. Also,
haben sie nicht sogar mal den Cup gewonnen? Oder sind sie aber schon mal im Cup-Finale gestanden, sicher. Okay. Aber halt...
ja, aber das sind noch Zeiten, wo der Gap nicht so gross war zwischen den Mannschaften wahrscheinlich.
Nein, sie sind einfach, ich glaube mal... Ich hätte es gesagt, sie sind sogar mal damals noch Nazi-A gewesen, weißt? Das ist irgendwann... Was haben die da für Erfolg? Allein, sie sind 1947 Schweizer Meister geworden und 1961 und jetzt in diesem Jahr sind sie im Cup-Finale.
Jetzt haben wir ihnen noch Unrecht.
Sie sind sogar Schweizer Meister. Aber das, damals war es halt auch eine andere Zeit, beziehungsweise sie sind vielleicht halt auch weiter oben.
Sind wir gespannt, vor allem wie sie sich jetzt weiterentwickelt.
Ja, also den Aufstieg haben sie ja ausgerechnet im Spiel gegen Basel 21 verkackt.
Ja, eigentlich schon ein bisschen vorher gegen Baua, ein Abstiegskandidat, was dann die Heim verloren haben. Ja, ich weiss nicht. Eben, klar. Alltag in der Promo ist schon anders wie so ein Cup-Spiel, vor allem wenn du eben der Favorit bist und dann eigentlich einen Ballbesitz-Fußball spielst. Ist ein bisschen anders, als wenn der IB oder der FC Basel im Cup gegenübersteht. Vielleicht sind sie mit dem Switch gegen Ende der Saison nicht mehr so gut zurechtgekommen. Wobei, man muss auch sagen, Rappi hat natürlich einfach durchgezogen in dieser Liga. Da sind sie, ja, das ist nicht. Vielleicht haben sie zum Schluss ein bisschen müssen. Ja, für den Cup-Erfolg halt ein bisschen müssen zahlen am Schluss und nicht ganz auf die Pace kommen in der Liga. Oder vielleicht auch gedanklich dann schon eher ein bisschen beim
Cup. Ich glaube, es macht sehr viel mit einem.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, der Gedanke ist schon sehr fest.
Es sind schon ein paar junge Spieler drin, gell?
Ist das so sehr fest wahrscheinlich der Gedanke bei diesem Wankdorf und wie wird das sein? Und wirst wahrscheinlich von allen Seiten überrennt, von Ticketanfragen, hey, hast du noch ein Billett und so. Und dann, ja.
Ja.
Ist vielleicht der Fokus auf Bavois und Basel 21 ein bisschen weniger gross? Ja.
Ich finde es schön übrigens, wie smooth uns der Übergang gelungen ist zwischen den Barrage und Göpfinanz.
Das haben wir unglaublich gut. Ich bin echt stolz auf mich, weil ich habe die Überleitung gemacht und habe gedacht, Scheiße, hast du echt noch etwas in der Barrage sagen, aber das ist jetzt einfach hinter uns.
Endlich ist ruhig, endlich redet er nichts mehr über Aarau. Ich kann über den FC Baden reden, für unsere eine Hörerin, die immer mega gerne updated wird, was beim FC Baden passiert. Sie sind abgestiegen, leider Gott.
Es ist nicht abgestiegen, gell?
In der ersten Liga, ja. Aber höchst dramatisch. Also Promotion League war gaga in dieser Saison. Vier Teams irgendwie mit 39 Punkten am Schluss.
Ja, das ist...
Und das Geilste war, ich bin am...
Vor allem 39 Punkte ist gar nicht so wenig.
Nein, es ist nicht... 39 Punkte
das ist nicht so wenig.
39 Punkte hätte ich einfach effektiv, ich habe nachgeschaut, in den letzten Jahren immer für den Ligaerhalt gelangt. Also jetzt nicht ohne Zittern, aber es hätte rein punktemässig hätte es immer für den Ligaerhalt...
Also in 34 Spielen 39 Punkte ist eigentlich... Also man sagt, in der Bundesliga redet man doch immer von der 40-Punkte-Marke, oder? Mm. Und das ist ja... Die Bundesliga sind auch 34 Spiele, logisch. Und eigentlich, sind wir ehrlich, ist in der Bundesliga musst du gar nicht 40 haben. Meistens reichen es so 38, ja. 37 dort um. Aber das hat jetzt hier nicht gelangt. Das ist schon noch krass.
Ja, und vor allem haben sie eben am Schluss der Saison noch recht aufgedreht. Und hat dann irgendwie noch 2-Punkte-Schnitt gehabt in der letzten 8 Runde. Also wirklich eigentlich gut performt. Ja, und dann halt einfach im letzten Spiel auch ein bisschen Nerven flattern natürlich. Da geht irgendwie, weißt du, also in 88 Minuten fliegt noch ein Ball an die Latten und so Geschichten, gell? Irgendwie das leere Goal vor sich, 5 Meter rum, trifft den Ball nicht richtig. Und ein Goal hätte einfach gelangt. Und das ist Irrsinn. Einfach wenn du hinten schaust, ein Goal mehr in dem letzten Spiel und du wärst anstatt 17, du wärst 10. geworden.
Jenseits.
Das ist jenseits.
Nein, es ist wirklich jenseits. Also wer ist jetzt alles abgestiegen? Delemont, Baden?
Nur Delemont, Baden.
Nur die zwei? Ja. Zürich U21 hat es geschafft.
Alle gerettet. Vor allem das Krasse ist halt, nach dem Tag, weißt du, wir haben dann halt so, also ich war am Ticker dann und dann sind alle Spiele auf die 4 Jahre gesetzt gewesen. Und also entscheidend war halt noch, was FCZ gegen FC Basel U21 spielt. Und irgendwann sehe ich halt so auf der, ich habe irgendwie Sofascore, so die Ergebnis-App, oder? Schaue so dort nachher und auch auf der Promotion League-Seite schaue ich nachher. Und dort zeigt es einfach nicht an, dass das Spiel in Basel, das Spiel in Zürich läuft gegen FC Basel U21. Und ich denke, hä, warum sind die alle auf die 4 Jahre gesetzt? Und irgendwann steht auf meiner App steht drauf, ja, irgendwie 6 neue Termine so von dem Spiel.
Ah, ja, mega schräg.
Mega schräg, oder? Und das Bad ist halt irgendwie so die 60. Minute gelaufen und wir sind halt alle so ein davon ausgegangen, ja, das Unentschieden wird wahrscheinlich auch lange für den Ligarat. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache mal auf Zweikampf, mache ich mal eine Story, so Follower Power, oder? So, ist irgendjemand bei der FCZ U21 und dann hat halt ein paar zurückgeschrieben, ja voll, sind noch, ein kleiner Teil von der Südkurve war auch noch dort. Ja, es steht 2-0 für FCZ. Und an dem Moment ist uns klar geworden, hey, fuck, die müssen da können, damit die überhaupt den Ligaerhalt schaffen. Und ja, es war mega absurd. Also auch am Schluss, als das Spiel fertig war, haben zwar ein paar Zuschauer haben es wahrscheinlich gewusst in dem Moment, dass sie tatsächlich von der Challenge League direkt durchgereicht werden in die erste Liga. Aber die Spieler selber haben wirklich, und der Trainer haben zuerst noch aufs Natter müssen schauen, um müssen feststellen, es lange nicht.
Scheiße.
Es ist wirklich, sehr, sehr dramatisch gewesen. Vor allem halt eben auch krass. Ich meine.
Und warum ist das genau nicht in diesen Apps gewesen? Vielleicht. Was ist der Grund gewesen?
Hey, kein Plan. Ich weiß nicht genau, wie die Sofascore oder Forza oder so, wie die funktionieren. Die ziehen da wahrscheinlich
ihre Daten. Das stimmt auch nicht immer alles im Fall.
Von so Wettanbieter-Datensätzen nehme ich an. Das sind irgendwie alles die gleichen. Aber eben auch auf der Promotion-League-Seite.
Das ist
einfach kein Resultat.
Das ist ja das Komische. Das ist das Komische, dass die Promotion-League ist. Also, ja. Das Promotion-League würde jetzt auch nicht unbedingt auf Forza-App gehen.
Willkommen aber im Amateurfußball. Ja. Es ist einfach, ich finde es dramatisch, weil einfach auch wieder ein Club in der Versenkung landet, wo einfach eine gewisse Euphorie hat können generieren. Der Challenge League 2.500 Zuschauer da, durchschnittlich eigentlich gerade im Mittelfeld können von dem her etablieren. Klar, es muss natürlich auch sportlich funktionieren, aber rein wirtschaftlich wäre das ein sehr gesunder Verein gewesen für den Schweizer Profifußball. hat sich nicht gerade etablieren können. Da hat man auch mal ein bisschen mit Glück und Pech zu tun. Und mit Professionalisierung haben wir alles auch schon aufgearbeitet. Ja, und die Konsequenz daraus war jetzt halt einfach, dass man einen riesen Umbruch gehabt nach der Challenge League und wieder gefühlt in der Promotion League mit dem Jenny, der ja auch schon bei uns zu Gast war, müssen sich komplett neu orientieren. Mm. Er hat irgendwie absurd. Ich glaube, 3 Spieler vom alten Kader übernommen und alles andere hat er schnell selber in einer Sommervorbereitung müssen, selber zusammenstellen. Und das ist natürlich eine Herkulesaufgabe gewesen, die sie zum Schluss ganz, ganz knapp nicht gelangt hat. Ja. Es ist irgendwie bitter, eben ein Verein mit grossem Potenzial verabschiedet sich. Am letzten Spieltag in der Promotion League sind über 1000 Zuschauer im Stadion gewesen. Auch das ist für die Promotion League ein hervorragender Wert. Eben, also, liegt auch höher wie das, was Rappi oder Biel hat, oder? Also, bei ihren Heimspielen in dieser Liga. Und ja, darum, dass die jetzt erste Liga spielen, das ist völlig absurd. Also, aber.
Ja, dafür hat es Bül, Bavois, ja, Paradiso, WW, Gross Actionnaire.
Da muss man sich am Schluss, also da frage ich mich am Schluss halt schon auch. Als jemand, der Margauer Fußball natürlich sehr nahe steht. Aber wie kann es sein, dass der Kanton mit dem 4. meisten Einwohner von der Schweiz einfach genau den FC Aarau hat, als Challenge League ist? Und dann kommt einfach jetzt nichts bis zur ersten Liga. Und selbst in der ersten Liga bist du eher schlecht vertreten mit Baden und Wolle jetzt. Also, während in der Westschweiz, keine Ahnung, 50% Challenge League.
Vor allem, ich habe das Gefühl, es kommen alles im Wattland. Gern
Flossan in der Superliga.
Ich glaube, aus dem Wattland kommen einfach so viele Vereine, oder?
In der Promotion League hat es auch richtig viele Weltschweizer Vereine. Also.
Ja, wenn das Westschweizer hat, ist ja hoffentlich so, es geht, die Westschweiz ist relativ gross, aber ich habe das Gefühl, es kommen mega viel aus dem Wattland irgendwo und alle interessieren eigentlich nicht so gross.
Ja, einfach so rein wirtschaftlich, null lukrativ, oder? Also, bis jemand versteht, kennen, was mit Stadlos und Uschi, was die genau für das Ziel beabsichtigen tun und was da mein Biber da möchte planen, also, ja. Du hast es vorher auch schon angesprochen. Ich würde es jetzt.
Ich würde jetzt nicht in die Stufe tun, die wir jetzt hier am Diskutieren sind.
Ja, ja. Wenn du die ganze Westschweiz anschaust, auch mit Nia, wo keiner daraus kommt. Promotion League ist natürlich dann eben, geht so viel weiter. Also Grand Saccone, was hast du noch?
Bavois,
Bavois, muss man immerhin sagen, die haben eine stabile Fanszene. Die sind tatsächlich auch irgendwie schon zu Baden mit irgendwie 40 Jungs erschienen und haben wirklich Stimmung gemacht gehabt. Respekt für das. Aber die meisten haben natürlich wirklich null Fundament, um irgendwie etwas aufzubauen. Und ich nehme an, bei vielen ist es halt wirklich einfach möglich, dass sie geile Teams zusammenbasteln können, weil sie mit Grenzgängern zusammenarbeiten, weil sie günstige Spieler können aus dem Ausland holen, wo bei ihnen kicken und einfach eine gewisse Qualität haben. Ist halt, muss man mal aufarbeiten. Falls irgendjemand einen wertvollen Input hat, wir sind sehr empfänglich über unsere Social Media Kanäle.
Ja gut, jetzt machen wir gleich auch noch den Übergang. Da haben wir jetzt nicht so einen smoothen Übergang, wie wir es vorhin irgendwie angebracht haben. Ich wollte schon auch noch lieber über...
Champions League-Finale reden. Nein, ich habe es nicht gesehen.
Ah, ja, das können wir auch noch reden. Hast du dich nicht das wollen sagen?
Nein, ich weiss, du hast nicht das.
Ach, du hast es nicht gesehen?
Nein, ich habe es wirklich... Also ich habe bis zum 2-0 habe ich geschaut, aber ich war noch eingeladen gewesen, am 30. und irgendwann ist... Ja, ich hatte die Barrage im Rücken gehabt und ich dachte, komm, die shooten auch ohne mich heute Abend.
Ja, sie haben shooten, also vor allem PSG, die anderen nicht so. Ja. Was PSG gespielt hat, sensationell gewesen. Mhm.
Gut, gell, wenn man wie Inter mit Gel-Schwarz auftritt in der Allianz Arena, ist ja eigentlich schon klar gewesen, dass sie werden verlieren.
Mhm. Ich glaube auch, dass es Stress war. Desiree Doue, überragender Mann auf dem Platz.
Ja. Ja, die haben ein spannendes Team. Also, ich habe die ganze Champions League-Kampagne immer wieder mal gesehen. Auch gegen Liverpool wirklich starke Matchup geliefert. Ja, der Doue ist. Der hat wirklich gut aufgetreten jetzt in dieser Kampagne. Sehr ein interessantes Spiel. Aber sie haben ja auch sonst.
Nein, es ist ganz
Matchup. Viel Qualität. Qualität, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Wobei der war bei Napoli vorher schon sackstark.
Ich finde auch Barcola super oder so. Mhm. Und da ist dann auf jeden Fall reingekommen im Champions League-Finale. Mhm. Dann will ich auch ein bisschen kicken. Das sind jetzt einfach nur die Offensiven und sie haben sonst noch ein paar Wochen etwas können.
Ja, ich mag es vor allem am Luis Enrique gönnen, wo ja, wo einfach es geschafft hat, aus dem völlig verwöhnten Topstars gespickten Kader eine Einheit zu bauen. Also natürlich sind damit ein paar Abgänge wahrscheinlich auch entgegengekommen, unter anderem ein gewisser Mbappé, wo man muss feststellen, ja, offenbar hat es dieser Mannschaft gut getan, dass er Richtung Real Madrid gegangen ist vor dieser Saison. Und ja, ich glaube, spricht trotzdem auch für die Qualität des Trainers, dass er mit diesen jungen Wilden etwas Neues können kreieren, wo einheitlich auftritt, wo geiler Fußball spielt. Und, ja, irgendwie, sie ist ja jetzt im Vorfeld von dem Finale noch ein bisschen um seine Geschichte selber gegangen. Enrique, seine, hat ja mega tragisch, hat ja seine Tochter verloren mit 8. Ja, was ich da gesehen habe, ist schon neu an den Trainer plötzlich gewesen, ja, das ist huren emotional. Hätte ich auch noch das Liebli danach nach dem Titelgewinn. Ja, in Gedenken sein und ja, mag ihm das einfach gönnen. So, nach dem Schicksalsschlag.
Voll, auf jeden Fall.
Also nicht nur im sportlichen Sinn, sondern halt auch eben, weil taffe Zeiten durch müssen machen und yes.
Genau.
Emotional gewesen.
Ja, mega. Und eben, schöner Fußball war. Ich wollte eigentlich nicht über das Champions League-Finale reden, aber das ist auch okay. Jetzt haben wir das auch noch kurz abgehandelt. Ich merke, wir haben heute so eine Folge, wo wir so ein bisschen verschiedene Themen mit abhandeln müssen.
Wir haben zwei Wochen im Aufzeichnen.
Es ist ja viel passiert. Du musst irgendwie.
Sonst wissen ja alle unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht, was passiert ist in den letzten zwei Wochen.
Nein, sie haben natürlich alle nicht mitbekommen. Das ist eigentlich auch dumm. Ja. Sie haben natürlich alles mitbekommen. Ja. Aber. Es ist jetzt halt so, das ist das Konzept von einem Podcast, dass wir über das reden, was auch zum Teil passiert ist. Und was passiert ist, ist zum Beispiel auch, dass die Frauen-Nazi in der Nations League abgestiegen sind. Und ja, irgendwie die ganze Vorbereitung Richtung EM, die fängt ja jetzt eigentlich so richtig an, am Montag, rücken jetzt eigentlich in die EM-Vorbereitung in die Nationalspielerinnen, die jetzt aber schon in der Nations League unterwegs sind die letzten zwei Wochen oder eineinhalb Wochen. Und irgendwie die Vorzeichen für die Heim-EM sind gar nicht mal so gut. Die letzten 8 Spiele haben sie alle nicht gewinnen können. Davon eben 2 Testspiele im Herbst, Deutschland und England. Und dann jetzt 6 Nations League-Partien, was 2 Monate gemacht und sie verloren und sind jetzt aufgestiegen aus dieser Liga an. Und irgendwie das mit dieser Euphorie hat noch nicht so geklappt.
Ja, Pia Sundhage muss jetzt eigentlich weg, oder? Also die musst du jetzt eigentlich musst du entlassen.
Ich weiß nicht, ob es gesehen ist, aber ich habe eine Analyse geschrieben zu ihr, wieso als sie nicht hinterfragt wird und wieso es auch richtig ist. Aber also ich habe sie dort drinnen auch durchaus kritisiert. Ich finde es einfach, es wäre natürlich erstens der Zeitpunkt war sehr falsch. Dann wissen wir ja auch von den Männernazi, es kann am Turnier dann auch wieder anders aussehen. Murat Yakin hat auch nicht die beste Ballen gemacht in der Vorbereitung zu der EM in Deutschland und dann ist nachher eine super EM geworden. Und im Endeffekt ist sie hat auch schon gezeigt, dass sie ein Turnier grosses kann vollbringen mit den verschiedenen Nationen, wo sie schon war. Sie ist ja zweifache Olympiasiegerin und zusätzlich auch noch eine Olympiafinalistin. Hat Copa America gewonnen mit Brasilien und so weiter und so fort. Also sie weiss, wie ein Turnier funktioniert mit einer Nation. Es sind wahrscheinlich auch Fähigkeiten, die du dann brauchst, die vielleicht ein bisschen anders sind als jetzt. Es ist 2 Nations League Spiel und nachher ist wieder einen Monat 2 nichts und dann ist wieder 2 Nations League Spiel. Das ist, glaube ganz anders als ein Turnier. Ich glaube, das kann sie handeln und sie hat natürlich einfach eine riesen Reputation. Oder? Ich meine, es ist ein riesen Name im Frauenfußball. Aber das, was jetzt im Moment gezeigt wird und halt auch die Baustellen, die sie zum Teil selber arbeiten, dort fragt man sich dann schon auch ein bisschen. So. Also, zuerst verkünden im Herbst, ja, der Vero Herzog ist die Stammgoalie für die Heim-EM und dann fährt sie auch von Patzen. Und nachher tut man sie nicht stärken, sondern tut sie dann eine Art absagen, aber auch nicht so richtig, sondern man gibt einfach der Elvira Herzog Just gegen Frankreich, sagt ja, also das ist jetzt eine einmalige Sache, die spiele jetzt einmal und das ist so, okay, das macht ja Sinn, dass die jetzt ein Spiel bekommt, weil vielleicht muss sie ja die EM dann gleich spielen, oder? Das macht ja Sinn, dass sie wieder mal als Länderspieler spielen. Sie hat einen riesen Patzer drinnen, auch. Und nachher spielt sie gegen Norwegen auch wieder. Und jetzt ist einfach Goalie-Positionen offen. Und das hat man wie so selber geklärt. Und durch das hat man wie so beide Goalies verunsichert. Weil der Druck für die Zweite, für die lieben Pengo, der reinkam, war natürlich riesig, der Druck. Wenn du weißt, ja, wenn du jetzt Leistung zeigst, bist du vielleicht dann an der EM Sommer 1. Du hättest einfach den ganzen Goalie-Konkurrenzkampf richtig können machen können, mit schön abwechslungsweise bis und mit dem Nations League-Spiel. Und dann hättest du können sagen, okay, die hat jetzt die letzten 10 Länderspiele besser gespielt als die anderen. Aber sie hat sich schon von Anfang an für Elvira Herzog eingestellt. Ich glaube, die lieben Pengo hat unter ihr etwa 2 Länderspiele so gehabt. Und am Ende hat nur die Elvira Herzog gespielt. Und im Herbst hat sie gesagt, das, was alle eh schon gewusst haben, dass sie Nummer 1 ist spielen, weil sie ja jeden Match gespielt hat, das ist irgendwann obvious. Ja, das ist zum Beispiel so etwas, was sich ein bisschen gecoacht hat.
Und da muss man ja sagen, also das ist wirklich schlechtes Coaching, oder? Also das hat sie nicht gut gemacht.
Nein, also vor allem hat sie dann durch das Goalies völlig verunsichert, ja. Oder? Ja. Also spätestens in dem Moment, wo dann die Nummer 1 von dir verpatzen und du aber nicht den Rücken stärkst, und dann wieder weggehst und dann nachher setzt du gleich die andere, hast dir aber vorher nie eine Chance gegeben, dann kommt sie endlich mal die Chance über und will unbedingt sie gut machen und ist dann super nervös und packt dann auch. Dann hast einfach 2 Goalies, ja, hast 2 Goalies maximal verunsichert. Und es sind 2 junge Goalies, muss man auch noch sagen, oder? Das sind jetzt nicht, ja, ich weiss nicht, das ist nicht der Konkurrenzkampf, wie es damals Deutschland vor der WM 2006 gehabt mit dem Kahn und Lehmann, wo beide schon gestanden waren, sondern das sind 2 junge, wo für die Heim das Größte ist, wo die ihre Karriere wahrscheinlich je können erleben, oder? Und dann ist es dann halt schon so ein bisschen, ja, schwierig. Schwierig. Und dann eben zum Beispiel gibt es Situationen, dass sie einfach relativ stur an ihrem System festhalten mit einem 3-5-2, oder eigentlich spielen sie es ehrlicherweise mit einem 5-3-2. Und das bedeutet, dass Iman Böne, die eigentlich eine Stürmerin oder Offensivspielerin ist, Außenverteidigerin spielt. Und sie sagt einfach, sie will einfach die besten Spielerinnen aufstellen und darum muss jetzt Böne halt dort aufstellen, dass die alle gleichzeitig können spielen können, die shooten. Und
vor allem, du bist ja Spielmacherin bei IB, oder? Also,
Flügel. Ja. Flügel.
Aber halt schon, also offensiv. Mit ihr und so. Ja. Und also ich habe sie nur gesehen, jetzt hier im Entscheidungsspiel gegen GC. Und dort hat sie ja gefühlt jeden Ball am Fuß gehabt, oder? Also,
genau, und sie ist
Zielspielerin.
Sie ist super mit dem Ball am Fuß. Und das ist wirklich so. Du hast dann auch gesehen, dass sie gegen Frankreich Außenverteidigung gespielt und ist ab von einer Französin auch defensiv mehrmals überlaufen worden und hat defensiv Mühe gehabt. Sobald sie zum Beispiel gegen Norwegen ein bisschen mehr gespielt gehabt, dann hast du gesehen, wie gut dass sie am Ball ist. Aber gegen den Ball in der Defensivreihe, das hat sie gar noch nicht gemacht. Und ihr Vater hat bei Blue ein Interview gegeben, das ich online gesehen habe. Und hat drinnen gesagt, dass Iman Böne das letzte Mal Außenverteidigerin mit 12 gespielt hat. Das ist so eine geile Aussage. So, ja, meine Tochter hat das letzte Mal mit 12 gespielt. Das zeigt, das ist nicht ihre Position, oder? Aber man muss sie dann einfach dort reinbringen. Und das Lustige.
Aber sie spielt eigentlich so Schienenspielerin, genau. Also wenn sie drüber Kette ist.
Genau, ja. Aber,
ist sie schon ein bisschen offensiver wie klassisch rechts- oder linksverteidiger?
Das sicher. Aber sie haben es teilweise, also gegen Frank haben sie es so tief verteidigt, dass es schon eine Außenverteidigerin war. Okay. Und gegen Norwegen war es dann höher und dort hat sie dann eben besser ausgesehen. Aber das Lustige ist, du kannst die genau gleichen Spielerinnen, die gegen Norwegen aufgestellt worden sind, hättest du können und hättest können in einem 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder so etwas formieren und es wäre tiptop aufgegangen. Es hat jede ihre Position gespielt. Weil Noel Maritz, der bei der Pia Sundhage jetzt Innenverteidigung spielt, die hat vorher in der Nazi immer Außenverteidigerin gespielt. Also du hättest gar nicht. Du hast das Problem gar nicht, es müsste gar nicht sein. Mhm. Aber das ist auch irgendwo durch die Sturheit, sage ich, spiele jetzt das System, das ich jetzt spielen will, egal ob es auf die Spielerinnen passt oder nicht. Dieses System würde wahrscheinlich mehr Sinn machen und dann hast du offensiv vielleicht auch ein bisschen mehr Aktionen, weil jetzt sind halt so viele so tief gestanden, dass es nach vorne noch zu wenig gegangen ist. Ja, man sieht, ich bin schon voll drin und schon ein bisschen, bis jetzt noch ein bisschen negativ, aber eben, es kann sich schlussendlich dann auch alles ändern. Man hat gesehen, zumindest in Sia bin ich jetzt gewesen, beim Spiel gegen Norwegen am Dienstagabend und es sind ja ein bisschen mehr als 6'000, ich glaube 6'500 oder so gewesen. Aber die Art und Weise, wie das Publikum die Schweizerinnen unterstützt hat, es gibt Mut für die EM, weil die Schweizer Fans sind super dankbar. Also jede Aktion, die einigermaßen gelungen ist, ist bejubelt worden. Also wirklich krass.
Okay.
Krass. Ja. Also jeder kleine Vorstoss, geht alle mit und wirklich also extrem dankbares Publikum. Auch wenn es eine Grätsche gibt, hat man es bejubelt und wirklich so. Also wirklich cool. Also geile Stimmung so. Und ich glaube, das kann das Schweizer Team dann schon auch ein bisschen pushen oder heim. Ich meine, ausverkauftes Jockeli im Eröffnungsspiel. Da ist schon etwas los.
Ja, ja. Aber auch, man muss auch mit dem Druck umgehen. Wenn du natürlich in der Vorbereitung nicht geliefert hast. Und das haben sie nicht. Das muss man ja jetzt klar auch sagen, oder? Boah, ja. Also, ich bin gespannt, wie es. wie es wird. Am Schluss, eben, du hast richtig gesagt, man kann sich auch reinsteigern in einem Turnier, oder? Aber für das braucht es sicher einen guten Start. Sind wir mal gespannt, wie das wird.
Voll. Das Gute ist sicher, dass man eine einfache Gruppe hat. Also eben, wir sind jetzt in der Nations League auch mit Norwegen und Island gewesen, ist jetzt hinter denen quasi abgestiegen, aber in diesen Duellen eben gegen Island hat man zweimal unentschieden gemacht, gegen Norwegen zweimal knapp verloren und die zwei Teams sind das auch nicht wirklich besser als die Schweiz. Und das ist noch das Positive, oder? Und da ist noch Finnland, wo sogar tendenziell noch ein schlechter ist als die anderen. Also du hast wirklich eine einfache Gruppe. Das heisst, du solltest eigentlich trotzdem können weiterkommen irgendwie und dann hast du eine Euphorie, oder? Also der ist vielleicht auch im Viertelfinal, wenn du Spanien hast, dann ist es das wahrscheinlich gewesen, aber immerhin hast du bis dahin noch
ein bisschen Fest. Ja, aber dann hast du noch ein richtiges Fest, oder, in diesem K.O.-Spiel.
Genau, ja klar. Und darum kann sich dort vielleicht schon ein bisschen, ja, noch ein bisschen etwas entwickeln. Aber ja, man darf definitiv gespannt sein. Und es kann natürlich schon so rauskommen, oder, wenn du den Druck ansprichst, oder? Heim-EM 2008.
Mm.
Wie viele Spiele ist die Schweiz im Turnier noch gewesen? Weißt du das?
Verrat's mir.
Nach zwei Gruppenspielen ist die Schweiz ausgeschieden.
Stimmt.
Nach zwei? Du hast ja drei.
Wer war in dieser Gruppe? Tschechien?
Tschechien, Türkei und Portugal.
Und gegen Tschechien war es am Schluss das Entscheidende, oder? Was nicht gelangt hat.
Ist nicht das Eröffnungsspiel? Ich hätte gemeint, das Eröffnungsspiel war Tschechien. Ja. Und nachher haben sie im zweiten Spiel gegen Türkei gespielt. Das war doch das Regenspiel. Und ich meinte, bei Portugal ist noch gar nicht mehr drauf angekommen. Und der gegen Portugal hat glaube auch noch den Zubi dürfen spielen und alle haben noch den Köbi National verabschiedet und so.
Das war mega enttäuscht. Ja,
genau, und die sind so hinter den Erwartungen geblieben.
Mhm.
Und irgendwie, ja, ich hoffe, dass die Frauen-Nazi das besser macht.
Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Hey, ja, ich glaube, wir haben gesagt, wir behalten uns heute ein bisschen kürzer.
Wenn wir sind ja jetzt schon länger nicht gekommen, darum macht das Sinn.
Ja, aber weißt, bei uns ist dann wieder in einer Woche, kommen jetzt dann wieder eine 1,5 Stunden Blockbuster rüber. Also, ja, können wir uns da nicht entschuldigen.
Genau. Nein, jetzt hätten wir, glaube ich, die Themen, die wir haben wollen, abhauen, haben wir abgehauen.
Das stimmt,
wir haben
ja
alles.
Wilde Themen, wie gesagt, aber ist okay.
Ja, es ist auch viel passiert und irgendwie ja, zu allem noch unseren Take abgegeben.
Also.
Ja.
Ist gekauft.
Hey, gute Woche.
Wünsche ich euch auch. Euch, dir, hier im Studio und ihr, die zulassen.
Die anderen, die haben gesagt, gleichfalls alle Hörerinnen und
Hörer. Im Studio hocken noch ganz viele Menschen, die noch reich sind.
Gut.
Also,
hey, also, tschüssi.